Deutschlandradio Kultur. Hörspiel.
Willkommen zu unserer Reihe Krieg und Traumata. Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür ist ein Hörspielklassiker aus dem Jahr 1947. Das Stationendrama schildert das Schicksal des 25-jährigen Unteroffiziers Beckmann, der kriegsverletzt aus Sibirien nach Deutschland zurückkehrt. Sein verzweifelter Ruf nach Anteilnahme gibt denn keine Antwort, rüttelt die Menschen auf. Vergeblich versucht er, sich von der Verantwortung, die ihm der Krieg aufgebürdet hat, zu befreien. Das Morden des Krieges belastet ihn so schwer, dass er sich in der Heimat, die bereits wieder anfängt, ihren Gewohnheiten nachzugehen, nicht zurechtfinden kann. Er stürzt sich in die Elbe, wird aber wieder ans Ufer gespült. Und jetzt beginnt für ihn eine Odyssee. Immer wieder begegnet er Menschen, die selbst noch nicht angekommen sind, die am eigenen Schicksal zu tragen haben. Einige bieten Hilfe an, andere sind gleichgültig oder verhöhnen ihn sogar. Der Schriftsteller Wolfgang Borchert, am 20. Mai 1921 in Hamburg geboren, war gelernter Buchhändler und Schauspieler. Er wurde wegen Wehrkraftzersetzung von den Nazis mehrfach zu Haftstrafen verurteilt. Er starb an den Folgen einer Kriegsverletzung am 20. November 1947. Das Hörspiel Draußen vor der Tür beginnt mit einem Vorspruch des Schriftstellers und Radiopioniers Ernst Schnabel, der von 1946 bis 1949 als Chefdramaturg und späterer Leiter der Wortproduktion beim NWDR arbeitete.
Hier kommt ein Mann nach Deutschland. Er war lange weg, der Mann. Sehr lange. Vielleicht zu lange. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Äußerlich scheint er ein naher Verwandter jener Gebilde zu sein, die auf den Feldern stehen, um die Vögel und abends manchmal auch die Menschen zu erschrecken. Innerlich auch. Er hat 1000 Tage draußen in der Kälte gewartet. Und als Eintrittsgeld musste er noch mit seiner Kniescheibe bezahlen. Und nachdem er nun 1000 Nächte draußen in der Kälte gewartet hat, kommt er endlich doch noch nach Hause. Ein Mann kommt nach Deutschland. Und da erlebt er einen ganz tollen Film. Er muss sich während der Vorstellung mehrmals in den Arm kneifen, denn er weiß nicht, ob er wacht oder träumt. Aber dann sieht er, dass es rechts und links neben ihm noch mehr Leute gibt, die alle dasselbe erleben. Und er denkt, dass es dann doch wohl die Wahrheit sein muss. Ja. Und als er dann am Schluss mit leerem Magen und kalten Füßen wieder auf der Straße steht, merkt er, dass es eigentlich nur ein ganz alltäglicher Film war. Ein ganz alltäglicher Film. Von einem Mann, der nach Deutschland kommt. Einer von denen. Einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen, vor der Tür. Ihr Deutschland ist draußen, nachts, im Regen, auf der Straße. Das ist ihr Deutschland.
Wie die fliegen. Wie die fliegen, sag ich. Aha, da steht einer. Da auf dem Ponton. Allein. Sieht aus, als ob er Uniform anhat. Ja, einen alten Soldatenmantel hat er an. Mütze hat er nicht auf. Seine Haare sind kurz wie eine Bürste. Er steht ziemlich dicht am Wasser. Beinahe zu dicht am Wasser steht er da, das ist verdächtig. Die abends im Dunkeln am Wasser stehen, das sind entweder Liebespaare oder Dichter. Oder das ist einer von denen aus der großen grauen Zahl, die keine Lust mehr haben. Die den Laden hinwerfen und nicht mehr mitmachen. Scheint auch so einer zu sein von denen, der da auf dem Ponton steht reichlich dicht am Wasser. Steht ziemlich allein da. Ein Liebespaar kann das nicht sein, das sind immer zwei. Und für einen Dichter steht er zu dicht am Wasser. Merkwürdiger Fall, der da auf dem Ponton. Ganz merkwürdig. Da. Weg ist er. Ist doch reingesprungen. War also kein Dichter. Stand zu dicht am Wasser und er hatte sie wohl untergekriegt. Und jetzt ist er weg. Ein Mensch stirbt. Und? Nichts weiter. Der Wind weht weiter, die Elbe quasselt weiter, die Straßenbahn klingelt weiter, die Huren liegen weiter weiß und weich in den Fenstern. Herr Kramer dreht sich auf die andere Seite und schnarcht weiter. Und keine Uhr bleibt stehen. Ein Mensch ist gestorben. Und? Nichts weiter. Nur ein paar kreisförmige Wellen beweisen, dass er mal da war. Aber auch die haben sich gleich wieder beruhigt. Und wenn die sich verlaufen haben, dann ist auch er vergessen. Verlaufen. Spurlos. Als ob er nie gewesen wäre. Weiter nichts. Hallo. Da weint einer. Merkwürdig. Ein alter Mann steht da und weint. Guten Abend.
Kinder, Kinder, meine Kinder.
Warum weinst du denn, Alter?
Weil ich es nicht ändern kann. Weil ich es nicht ändern kann.
Entschuldigung. Das ist allerdings schlecht. Aber deswegen braucht man doch nicht gleich loslegen wie eine verlassene Braut. Entschuldigung.
Oh, meine Kinder. Es sind doch alles meine Kinder.
Oho. Wer bist du denn?
Der Gott, an den keiner mehr glaubt.
Und darum weinst du? Entschuldigung.
Weil ich es nicht ändern kann. Sie erschießen sich, sie hängen sich auf, sie ersaufen sich, sie ermorden sich. Heute 100, morgen 100.000. Und ich kann es nicht ändern.
Finster. Finster, Alter, sehr finster. Aber es glaubt eben keiner mehr an dich. Das ist es.
Sehr finster. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Sehr finster. Und ich kann es nicht ändern, meine Kinder. Ich kann es nicht ändern.
Entschuldigung. Verflucht.
Warum rülpsen Sie denn fortwährend so ekelhaft? Das ist ja entsetzlich.
Ja, ja, greulich. Berufskrankheit. Ich bin Beerdigungsunternehmer.
Der Tod. Ja, du hast es gut. Du bist der neue Gott-Tod. An dich glauben sie, dich lieben sie, die Müden. Dich fürchten sie. Du bist unumstößlich. Dich kann keiner leugnen, keiner lästern. Ja, du hast es gut. Du bist der neue Gott. An dir kommt keiner vorbei. Aber du bist fett geworden, Tod. Dich habe ich doch ganz anders in Erinnerung. Viel magerer, dürrer, knochiger. Ja, du aber bist rund und fett und gut gelaunt. Der alte Tod sah immer so verhungert aus.
Naja, ich habe in diesem Jahrhundert ein bisschen fetter gesetzt. Das Geschäft ging gut. Ein Krieg gibt dem anderen die Hand. Wie die Fliegen. Wie die Fliegen kleben die Toten an den Wänden dieses Jahrhunderts. Wie die Fliegen liegen sie steif und vertrocknet auf der Fensterbank der Zeit.
Ja, aber das Rülpsen. Warum dieses grässliche Rülpsen?
Überfressen. Glatt überfressen. Das ist alles.
Kinder, Kinder. Und ich kann es nicht ändern. Kinder, Kinder, meine Kinder.
Na denn, gute Nacht, Alter. Geh schlafen. Pass auf, dass du nicht auch noch ins Wasser fällst. Es ist vorhin erst einer reingestiegen. Plumps aus, vorbei. Lass ihn, heul nicht, Alter. Du heulst dich zugrunde. Das war auch nur einer von denen, die nicht mehr können. Einer von der großen, grauen Zahl. Einer nur.
Wo bin ich? Mein Gott, wo bin ich denn hier?
Bei mir?
Bei dir? Und wer bist du?
Wer soll ich denn sein, du Küken? Wenn du in St. Pauli von der Landungsbrücke ins Wasser springst?
Die Elbe?
Ja, die. Die Elbe.
Du bist die Elbe?
Persönlich. Ah, da reißt du deine Kinderaugen auf, wie? Du hast wohl gedacht, ich wäre ein romantisches junges Mädchen mit blassgrünem Teint? Typ Ophelia mit Wasserrosen im aufgelösten Haar? Du hast am Ende gedacht, du könntest in meinen süß duftenden Lilienarmen die Ewigkeit verbringen. Nee, mein Sohn, das war ein Irrtum von dir. Ich bin weder romantisch noch süß duftend. Ein anständiger Fluss stinkt, jawohl, nach Öl und Fisch. Und gefaulenzt wird dir auch nicht. Also, was willst du hier?
Penn. Nichts hören, nichts fühlen. Penn. Da oben halte ich das nicht mehr aus, das mache ich nicht mehr mit. Penn will ich. Tot sein. Mein ganzes Leben lang tot sein. Stumm, dumm, leer, kalt, tot. Und pennen. Endlich in Ruhe pennen. 10.000 Nächte pennen.
Du willst auskneifen, du Grünschnabel, was? Du glaubst, du kannst das nicht mehr aushalten, hm, da oben, wie? Du bildest dir ein, du hast schon genug mitgemacht, du kleiner Stift. Na, wie alt bist du denn, du verzagter Anfänger?
25 und jetzt will ich pennen.
Sieh mal, 25 und den Rest verpennen. 25 und bei Nacht und Nebel ins Wasser steigen, weil man nicht mehr kann. Na, was kannst du denn nicht mehr, du Greis?
Alles. Alles kann ich nicht mehr da oben. Ich kann nicht mehr hungern. Ich kann nicht mehr humpeln und vor meinem Bett stehen und wieder aus dem Haus raushumpeln, weil das Bett besetzt ist. Das Bein, das Bett, das Brot. Ich kann das nicht mehr, verstehst du?
Nein, du Rotznase von einem Selbstmörder. Nein, hörst du? Glaubst du etwa, weil deine Frau nicht mehr mit dir spielen will, weil du hinken musst? Und weil dein Bauch knurrt, deswegen kannst du bei mir unter den Rock kriechen? Einfach so ins Wasser jumpen? Du, wenn alle, die Hunger haben, sich ja saufen wollten, dann würde die gute alte Erde kahl wie die Glatze eines Möbelpackers werden. Kahl und blank. Nee, gibt es nicht, mein Junge. Bei mir kommst du mit solchen Ausflüchten nicht durch. Bei mir wirst du abgemeldet. Die Hosen sollte man dir stramm ziehen, Kleiner. Jawohl, auch wenn du 6 Jahre Soldat warst. Alle waren das. Und die hinken alle irgendwo. Innen oder außen. Such dir ein anderes Bett, wenn deins besetzt ist. Ich will dein armseliges bisschen Leben nicht. Du bist mir zu wenig, mein Junge. Lass dir das von der alten Frau sagen. Lebe erst mal. Lass dich treten. Tritt wieder. Und wenn du den Kanal voll hast, hier bis oben, wenn du lahmgetrampelt bist und wenn dein Herz auf allen Vieren angekrochen kommt, dann können wir ja mal über die Sache reden. Aber jetzt machst du keinen Unsinn, klar? Jetzt verschwindest du hier, mein Goldjunge. Deine kleine Handvoll Leben ist mir verdammt zu wenig. Behalt sie! Ich will sie nicht, du gerade eben angefangener. Halt den Mund, mein kleiner Menschensohn. Ich will da was sagen, ganz leise ins Ohr. Du komm mal her. Ich scheiß auf deinen Selbstmord, du Säugling. Pass gut auf, was ich mit dir mache.
Hallo, Jungs! Wer hat diesen Kleinen da hier beim Langenesen mal wieder auf den Sand? Er will es noch mal versuchen, hat er mir eben versprochen. Aber sachte!
Er sagt, er hat ein schlimmes Bein. Der Lausebengel, der Grüne.
Wer ist da? Mitten in der Nacht. Hier am Wasser. Hallo? Wer ist denn da?
Ich.
Danke, und wer ist das ich?
Ich bin der andere.
Der andere? Welcher andere?
Der von gestern. Der von früher. Der andere von immer. Der Ja-Sager. Der Antworter.
Der von früher? Von immer? Ach, du bist der andere von der Schulbank. Von der Eisenbahn. Der vom Treppenhaus.
Und der aus dem Schneesturm bei Smolensk. Und der aus dem Bunker bei... Ich habe 1000 Namen. Ich habe 100.000 Stimmen. Heimliche, heisere, hektische, hetzende, hurra-schreiende, helfende Stimmen. Ich bin die Stimme und ich habe 1000 Gesichter. Weißt du noch? Auf der Schulbank hatte ich eine dicke, breite Nase und Sommersprossen. Hast du vergessen, dass ich auf der Eisbahn klein, schmal und dunkelhaarig war? Und im Treppenhaus, bei der ersten Zigarette, graushaarig und blond?
Und in Russland, warst du da der graue, unentwegte, mürrische? Und der Rothaarige, der so schrie, wenn es losging. Und der alte Feldwebel, der Kutscher vom Beruf, der immer lachte, wenn alles schief ging.
Ich bin der andere, der immer da ist. Der andere Mensch, der Antworter. Und der lacht, wenn du weinst. Der antreibt, wenn du müde wirst. Der heimliche, unbequeme, das ganze andere bin ich. Ich bin der, der Ja sagt, wenn du Nein sagst. Der Ja-Sager. und der...
Sag ja, so viel du willst, geh weg, ich will dich nicht. Ich sage nein, 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 geh weg. Ich sage nein, hörst du?
Ich höre. Deswegen bleibe ich ja hier. Wer bist du denn, du Neinsager?
Ich heiße Beckmann.
Vornamen hast du wohl nicht, Neinsager?
Nein, seit gestern. Seit gestern heiße ich nur noch Beckmann. Einfach Beckmann. So wie der Tisch Tisch heißt.
Wer sagt Tisch zu dir?
Meine Frau. Nein. Die, die meine Frau war. Ich war nämlich 3 Jahre lang weg in Russland und gestern kam ich wieder nach Hause. Das war das Unglück. 3 Jahre sind viel, weißt du? Beckmann, sagte meine Frau zu mir. Einfach nur Beckmann. Und dabei war man 3 Jahre weg. Beckmann, sagte sie, so wie man zu einem Tisch Tisch sagt. Möbelstück Beckmann. Stell es weg, das Möbelstück Beckmann. Siehst du, deswegen habe ich keinen Vornamen mehr, verstehst du?
Und warum liegst du nun hier im Sand? Mitten in der Nacht? Hier am Wasser?
Ich bin gefallen.
Ach, gefallen? Ins Wasser?
Nein, 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 du, hörst du? Ich wollte mich reinfallen lassen mit Absicht. Ich konnte es nicht mehr aushalten, dieses Gehumpel und Gehinke. Und dann die Sache mit der Frau, die meine Frau war, sagt einfach nur Beckmann zu mir, so wie man zu Tisch Tisch sagt. Und der andere, der bei ihr war, er hat gegrinst. Und dann dieses Trümmerfeld, dieser Schuttacker hier zu Hause, hier in Hamburg. Und irgendwo da unten liegt mein Junge. Ein bisschen Mutt und Mörtel und Matsch, Menschenmutt, Knochenmörtel. Er war gerade 1 Jahr alt und ich hatte ihn noch nicht gesehen. Aber jetzt sehe ich ihn jede Nacht, unter den 10.000 Steinen. Schutt, weiter nichts als ein bisschen Schutt. Das konnte ich nicht mehr aushalten, dachte ich. Und da wollte ich mich fallen lassen. Ja, ganz leicht, dachte ich, vom Ponton runter. Plumps, aus, vorbei.
Plumps, aus, vorbei? Du hast geträumt. Du liegst doch hier auf dem Sand.
Ja, geträumt. Vor Hunger geträumt. Ich hab geträumt, sie hätte mich wieder ausgespuckt, die Elbe, diese alte... Sie wollte mich nicht. Ich soll es nochmal versuchen, meinte sie. Ich hätte kein Recht dazu. Ich wäre zu grün, sagte sie. Sie sagt, sie scheißt auf mein bisschen Leben. Das hat sie mir ins Ohr gesagt, dass sie scheißt auf meinen Selbstmord. Scheißt, hat sie gesagt, diese verdammte... Und gekeift hat sie wie eine Alte vom Fischmarkt. Das Leben ist schön, hat sie gemeint. Und ich liege hier mit nassen Klamotten am Strand von Blankenese und mir ist kalt. Immer ist mir kalt. In Russland war mir lange genug kalt. Ich habe satt das ewige Frieren. Und diese Elbe, diese verdammte Alte... Das habe ich vor Hunger geträumt. Was ist da? Wo willst du hin?
Es kommt einer.
Warum willst du weg?
Weil der eine, der da kommt, gar kein Er ist, sondern eine. Ein Mädchen oder sowas. Da. Da hast du sie schon.
Ist da jemand? Da hat doch eben jemand gesprochen. Hallo! Ist da jemand?
Ja, hier. Hier liegt einer, hier unten am Wasser.
Was machen Sie da? Warum stehen Sie denn nicht auf?
Ich liege hier, das sehen Sie doch, halb an Land und halb im Wasser.
Aber warum denn? Stehen Sie doch auf. Ich dachte erst, da lege ein Toter, als ich hier den dunklen Haufen am Wasser sah. Deswegen war ich so erschrocken. Aber Gott sei Dank, Sie sind ja noch lebendig. Aber Sie müssen ja durch und durch nass sein.
Das bin ich auch, liebes Fräulein, im Dunkeln. Nass und kalt wie eine richtige Leiche.
Dann stehen Sie doch endlich auf. Oder haben Sie sich verletzt?
Das auch. Mir haben Sie die Kniescheibe gestohlen in Russland. Nun muss ich mit einem steifen Bein durch das Leben hinken. Und ich denke immer, es geht rückwärts statt vorwärts. Von hochkommen kann gar keine Rede sein.
Dann kommen Sie doch. Ich helfe Ihnen. Sonst werden Sie ja langsam zum Fisch.
Wenn Sie meinen, dass es nicht wieder rückwärts geht, dann können wir es ja mal versuchen. So. Danke.
Sehen Sie, jetzt geht's sogar aufwärts. Aber Sie sind wirklich nass und eiskalt. Wenn ich nicht vorbeigekommen wäre, wären Sie bestimmt ein Fisch geworden. Stumm sind Sie ja auch beinahe. Darf ich Ihnen was sagen? Ich wohne hier gleich und ich habe trockenes Zeug im Haus. Kommen Sie mit, ja? Oder sind Sie zu stolz, sich vor mir trockenlegen zu lassen? Sie halber Fisch. Sie stummer Fisch, Sie.
Sie wollen mich mitnehmen?
Ja, wenn Sie wollen. Aber nur, weil Sie so nass sind. Hoffentlich sind Sie recht hässlich und bescheiden, damit ich es nicht bereuen muss, dass ich Sie mitgenommen habe. Ich nehme Sie nur mit, weil Sie so nass und kalt sind, verstanden? Und weil...
Weil? Was für ein Weil? Ach nein, nur weil ich nass und kalt bin. Sonst gibt es doch kein Weil.
Doch, gibt es doch. Weil Sie so eine hoffnungslos traurige Stimme haben. So grau und vollkommen trostlos. Das ist schön. Ach, Unsinn ist das, wie? Kommen Sie, Sie alter, stummer, nasser Fisch.
Halt, Sie laufen mir ja weg. Mein Bein kommt nicht mit. Langsam.
Ach ja, also dann langsam. Wie zwei uralte, steinalte, nasskalte Fische.
Weg sind sie. So sind sie, die Zweibeiner. Ganz sonderbare Leute sind das hier auf der Welt. Erst lassen sie sich ins Wasser fallen und sind ganz wild auf das Sterben versessen, aber dann kommt zufällig so ein anderer Zweibeiner im Dunkeln vorbei. So einer mit Rocken, Busen und langen Locken. Und dann ist das Leben plötzlich wieder ganz herrlich und süß. Dann will kein Mensch mehr sterben. Dann wollen sie nie tot sein. Sogar die Wasserleiter mobil. Alles wegen so ein paar Augen, wegen so ein bisschen weichen, warmen Mitleid und so kleinen Händen und wegen einem schlanken Hals. Sogar die Wasserleichen, diese Zweibeinigen, diese ganz sonderbaren Leute hier auf der Welt.
So, nun will ich mir erstmal den geangelten Fisch hier unter der Lampe ansehen. Nanu? Aber sagen Sie um Himmels Willen, was soll das denn sein?
Das ist meine Brille. Ja, Sie lachen. Das ist meine Brille, leider.
Das nennen Sie Brille? Ich glaube, Sie sind mit Absicht komisch.
Tja, meine Brille, Sie haben recht. Vielleicht sieht sie ein bisschen komisch aus. Mit diesen gasmaskengrauen Bändern, die man um die Ohren machen muss. Man kriegt so ein graues Uniformgesicht davon. So ein Gasmaskengesicht. Aber es ist ja auch nur eine Gasmaskenbrille.
Gasmaskenbrille?
Gasmaskenbrille. Die gab es für die Soldaten, die eine Brille trugen, damit sie auch unter der Gasmaske was sehen konnten.
Aber warum laufen Sie denn jetzt noch damit herum? Haben Sie denn keine richtige?
Nein. Gehabt, ja. Aber die ist mir kaputt geschossen. Daher habe ich auch hier die Schramme am Auge. Nein, schön ist sie nicht, aber ich bin froh, dass ich wenigstens diese habe. Sie ist außerordentlich hässlich, das weiß ich selbst. Und es macht mich manchmal auch unsicher, wenn die Leute mich auslachen. Aber letzten Endes ist das egal. Ich kann sie nicht entbehren. Ohne Brille bin ich rettungslos verloren. Wirklich, vollkommen hilflos.
Ja? Dann geben Sie das abscheuliche Gebilde mal schnell her. Da. Was sagen Sie nun?
Ich...
Nein, nein, die bekommen Sie erst wieder, wenn Sie gehen. Außerdem ist es beruhigender für mich, wenn ich weiß, dass Sie so vollkommen hilflos sind. Wirklich, viel beruhigender. Ohne Brille sehen Sie auch gleich ganz anders aus. Ich glaube, Sie machen nur so einen trostlosen Eindruck, weil Sie immer durch diese grauenhafte Gasmaskenbrille sehen müssen.
Ja, jetzt sehe ich ja alles nur noch ganz verschwommen. Geben Sie sie wieder raus. Ich sehe ja nichts mehr. Sie selbst sind mit einem Mal ganz weit weg. Ganz undeutlich.
Wunderbar. Das ist mir gerade recht. Und Ihnen bekommt das auch besser. Mit der Brille sehen Sie ja aus wie ein Gespenst.
Ja, vielleicht bin ich auch nur ein Gespenst. Eins von gestern, das heute keiner mehr sehen will. Ein Gespenst aus dem Krieg. Den Frieden provisorisch repariert.
Und was für ein griesgrämiges, graues Gespenst. Ich glaube, Sie tragen innerlich auch so eine Gasmaskenbrille. Sie behelfsmäßiger Fisch, Sie. Spinnen Sie nicht. Lassen Sie mir die Brille. Ist ganz gut, wenn Sie mal einen Abend alles ein bisschen verschwommen sehen. Passen Ihnen denn wenigstens die Hosen? Na, das geht ja gerade. Da, nehmen Sie mal die Jacke.
Na, 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 erst ziehen Sie mich aus dem Wasser und lassen Sie mich gleich wieder ersaufen. Das ist ja eine Jacke für einen Athleten. Welchem Riesen haben Sie die denn gestohlen?
Der Riese ist mein Mann. War mein Mann.
Ihr Mann?
Ja. Oder dachten Sie, ich handel mit Männerkleidung?
Wo ist er, Ihr Mann?
Verhungert, erfroren, liegen geblieben. Was weiß ich. Seit Stalingrad ist er vermisst. Das war vor 3 Jahren.
In Stalingrad? In Stalingrad, ja. Ja, ja, in Stalingrad. Da ist mancher liegen geblieben. Einige kommen auch wieder. Und die ziehen dann das Zeug an von denen, die nicht wiederkommen. Der Mann, der ihr Mann war, der Riese war, dem dieses Zeug gehört, der ist liegen geblieben. Und ich? Ich komme nun her und ziehe sein Zeug an. Das ist schön, nicht wahr? Ist das nicht schön? Und seine Jacke ist so riesig, dass ich fast darin ersaufe. Ich muss sie wieder ausziehen. Doch, ich muss wieder mein nasses Zeug anziehen. Ich komme um in dieser Jacke. Sie erwürgt mich. Ich bin ja ein Witz in dieser Jacke. Ein grauenhafter, gemeiner Witz, den der Krieg gemacht hat. Ich will die Jacke nicht mehr anhaben.
Sei still, du Fisch. Behalt sie an, bitte. Du gefällst mir so, Fisch. Trotz deiner komischen Frisur. Die hast du wohl auch aus Russland mitgebracht, ja? Mit der Brille und dem Bein noch diese kurzen kleinen Borsten. Siehste, das habe ich mir gedacht. Du musst nicht denken, dass ich über dich lache, Fisch. Nein, Fisch, das tue ich nicht. Du siehst so wunderbar traurig aus, du armes graues Gespenst. Ich könnte heulen, wenn du mich so ansiehst mit deinen trostlosen Augen. Du sagst gar nichts? Sag was, Fisch, bitte. Sag irgendetwas. Es braucht ja keinen Sinn zu haben, aber sag was. Sag was, Fisch. Es ist doch so entsetzlich still in der Welt. Sag was. Dann ist man nicht so allein. Bitte mach deinen Mund auf, Fischmensch. Bleib doch nicht den ganzen Abend stehen. Komm, setz dich hier neben mich. Nein, nicht so weit weg. Komm, du kannst ganz ruhig nah rankommen. Du siehst mich ja doch nur halb verschwommen. Komm, mach meinetwegen die Augen zu. Komm und sag was, damit etwas da ist. Fühlst du denn nicht, wie grauenhaft still es ist?
Mich bedrückt es. Ich ersaufe. Mich erwürgt das. Das kommt, weil ich so schlecht sehe. Es ist ganz und gar neblig. Aber es erwürgt mich.
Was hast du? Du, was hast du denn?
Ich werde jetzt ganz sachte. Sachte verrückt. Gib mir meine Brille. Das kommt alles nur, weil es so neblig vor meinen Augen ist. Da! Ich habe das Gefühl, dass hinter deinem Rücken ein Mann steht. Die ganze Zeit schon. Ein großer Mann. So eine Art Athlet. Ein Riese, weißt du? Aber das kommt nur, weil ich meine Brille nicht habe, denn der Riese hat ja nur ein Bein. Er kommt immer näher, der Riese. Mit einem Bein. Und zwei Krücken. Hörst du? Hörst du? Tick, tock, tick, tock. So machen die Krücken. Jetzt steht er hinter dir. Fühlst du seinen Luftholen im Nacken? Gib mir die Brille, ich will ihn nicht mehr sehen. Da, jetzt steht er ganz dicht hinter dir. Der Riese.
Was tust du hier, du? In meinem Zeug, auf meinem Platz, bei meiner Frau.
Dein Zeug, dein Platz. Deine Frau.
Und du? Was du hier tust?
Das habe ich gestern Nacht auch den Mann gefragt, der bei meiner Frau war. In meinem Hemd war. In meinem Bett. Was tust du hier, du, habe ich gefragt. Da hat er die Schultern hochgehoben und wieder fallen lassen und hat gesagt. Ja, was tue ich hier? Das hat er geantwortet. Da habe ich die Schlafzimmertür wieder zugemacht. Nein. Erst noch das Licht wieder ausgemacht. Und dann stand ich draußen.
Komm mit deinem Gesicht unter die Lampe. Ganz nahe. Beckmann.
Ja, ich, Beckmann. Ich dachte, du würdest mich nicht mehr kennen.
Beckmann. Beckmann. Beckmann.
Hör auf, du. Sag den Namen nicht. Ich will diesen Namen nicht mehr haben. Hör auf, du.
Beckmann. Beckmann.
Das bin ich nicht. Das will ich nicht mehr sein. Ich will nicht mehr Beckmann sein.
Halt, Beckmann.
Wer ist da?
Ich, der andere.
Bist du schon wieder da?
Immer noch Beckmann. Immer Beckmann.
Was willst du? Lass mich vorbei.
Nein, Beckmann, dieser Weg geht an die Elbe. Komm, die Straße ist hier oben.
Lass mich vorbei, ich will zur Elbe.
Nein, Beckmann, komm, du willst diese Straße hier weitergehen.
Die Straße weitergehen? Leben soll ich soll weitergehen, ich soll weiterleben, soll essen, schlafen, alles.
Komm, Beckmann.
Sag diesen Namen nicht. Ich will nicht mehr Beckmann sein. Ich habe keinen Namen mehr. Ich soll weiterleben, wo es einen Mann mit einem Bein gibt, der meinetwegen nur das eine Bein hat. Der nur ein Bein hat, weil es einen unoffiziellen Beckmann gegeben hat, der gesagt hat, obergefeierter Bauer, Sie halten Ihre Posten unbedingt bis zuletzt. Ich soll weiterleben, wo es diesen Einbeinchen gibt, der immer Beckmann sagt. Unablässig Beckmann, andauernd Beckmann.
Und er sagt das, als ob er Grab sagt oder als ob er Mord sagt oder Hund, der meinen Namen sagt wie Weltuntergang. Dumpf, drohend, verzweifelt. Und du sagst, ich soll weiterleben? Wie denn? Wie soll ich denn weiterleben, Mensch?
Komm, Beckmann, wir wollen die Straße weitergehen. Wir wollen einen Mann besuchen. Und dem gibst du sie zurück.
Was?
Die Verantwortung.
Ja, die Verantwortung. Die gebe ich ihm zurück. Und dann will ich pennen. Ich will eine Nacht pennen ohne Einbeinige. Ja, ja, ja. Ich bringe ihm die Verantwortung zurück. Ich gebe ihm die Toten zurück. Komm, wir wollen einen Mann besuchen. Einen lieben, guten, braven Mann, der sein ganzes Leben nur seine Pflicht getan. Und immer nur die Pflicht. Die verfluchte, fluchte, fluchte Pflicht. Komm, komm.
Zum Wohl, ja, Papa.
Danke sehr, ausgezeichnet. Ja. Danke.
Guten Appetit, Herr Oberst.
Wie bitte?
Guten Appetit, Herr Oberst.
Sie stören uns beim Abendessen. Ist Ihre Angelegenheit so wichtig?
Nein. Ich wollte nur feststellen, ob ich mich heute Nacht ersaufe oder am Leben bleibe.
Na, 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 na. Reden Sie mal nicht so unmännliches Zeug. Sie waren doch Soldat, wie?
Nein, Herr Oberst.
Wieso nein? Sie haben doch Uniform an.
Ja, 6 Jahre, aber ich dachte immer, wenn ich 10 Jahre lang die Uniform eines Briefträgers anhabe, deswegen bin ich noch lange kein Briefträger.
Vater, sag ihm doch, er soll diese Brille abnehmen. Mich friert, wenn ich das sehe.
Das ist eine sogenannte Gasmaskenbrille, meine Liebe. Wurde bei der Wehrmacht 1934 als Brille unter der Gasmaske für augenbehinderte Soldaten eingeführt. Warum werfen Sie denn den Zipf nicht weg? Der Krieg ist doch aus.
Ja, ja, der ist aus, das sagen Sie alle. Aber die Brille brauche ich noch. Ich bin kurzsichtig, ich sehe ohne Brille alles verschwommen. Aber so kann ich alles erkennen. Ich sehe ganz genau von hier, was Sie auf dem Tisch haben.
Sagen Sie mal, was haben Sie für eine merkwürdige Frisur? Haben Sie gesessen? Was ausgefressen, wie? Na, mal raus mit der Sprache. Sind irgendwo eingestiegen, was? Und geschnappt, was?
Jawohl, Herr Oberst, bin irgendwo mit eingestiegen. In Stalingrad, Herr Oberst. Aber die Tour ging schief und Sie haben uns gegriffen. 3 Jahre haben wir gekriegt, alle 100.000 Mann. Und unser Häuptling zog sich zivil an und aß Kaviar. 3 Jahre Kaviar. Und die anderen lagen unterm Schnee und hatten Steppensand im Mund. Und wir löffelten heißes Wasser. Aber der Chef musste Kaviar essen. 3 Jahre lang.
Wie findest du das, Schwiegervater? Wie findest du das?
Ja, lieber junger Freund, Sie stellen die ganze Sache doch wohl reichlich verzerrt dar. Wir sind doch Deutsche. Wir wollen doch lieber bei unserer guten deutschen Wahrheit bleiben. Wer die Wahrheit hochhält, der marschiert immer noch am besten, sagt Clausewitz. Aber hören Sie mal, ich habe überhaupt etwas den Eindruck, dass Sie einer von denen sind, denen das bisschen Krieg die Begriffe und den Verstand verwirrt hat. Warum sind Sie nicht Offizier geworden? Sie hätten zu ganz anderen Kreisen Eingang gehabt, hätten eine anständige Frau gehabt und dann hätten Sie jetzt auch ein anständiges Haus. Wären ja ein ganz anderer Mensch. Warum sind Sie denn kein Offizier geworden?
Meine Stimme war zu leise, Herr Oberst, meine Stimme war zu leise.
Sehen Sie? Sie sind zu leise. Na, mal ehrlich, einer von denen, die ein bisschen müde sind, hm? Ein bisschen weich, wie?
Jawohl, Herr Oberst, so ist das. Ein bisschen leise, ein bisschen weich und müde, Herr Oberst. Müde. Müde. Ich kann nämlich nicht schlafen, Herr Oberst. Keine Nacht, Herr Oberst. Und deswegen komme ich zu Ihnen, Herr Oberst, denn ich weiß, Sie können mir helfen. Ich will endlich mal wieder pennen. Mehr will ich ja gar nicht. Nur pennen. Tief, tief pennen.
Vater, bleib bei uns. Ich hab Angst. Ich friere vor diesen Menschen.
Ach, Unsinn, Mutter. Du bist einer von denen, die mit einem kleinen Knacks nach Hause kommen. Die tun nichts.
Muss ein bisschen hart angefasst werden. Das ist alles. Lass mich mal machen. Ich mach das schon.
Herr Oberst.
Also, was wollen Sie nun?
Herr Oberst.
Ja, ich höre, ich höre.
Hören Sie, Herr Oberst. Dann ist gut, wenn Sie hören, Herr Oberst. Ich will Ihnen nämlich meinen Traum erzählen, Herr Oberst. Den Traum träume ich jede Nacht. Und dann wache ich auf, weil jemand so grauenhaft schreit. Und wissen Sie, wer das ist, der da schreit? Ich selbst, Herr Oberst, ich selbst. Ulkig, nicht, Herr Oberst? Dann kann ich nicht wieder einschlafen. Keine Nacht, Herr Oberst. Denken Sie mal, Herr Oberst, jede Nacht wach liegen. Deswegen bin ich müde, Herr Oberst, ganz furchtbar müde.
Vater, bleib bei uns, mich friert.
Und von Ihrem Traum wachen Sie auf, sagen Sie?
Nein, von meinem Schrei, nicht von dem Traum. Von dem Schrei.
Aber der Traum, der veranlasst Sie zu diesem Schrei, ja?
Denken Sie mal an, ja, er veranlasst mich. Der Traum ist nämlich ganz seltsam, müssen Sie wissen. Ich will Ihnen mal erzählen. Sie hören doch, Herr Oberst, ja? Da steht ein Mann und spielt Xylophon. Er spielt einen rasenden Rhythmus und dabei schwitzt er, der Mann, denn er ist außergewöhnlich fett. Und er spielt auf einem Riesenxylophon. Und weil es so groß ist, muss er bei jedem Schlag vor dem Xylophon hin und her sausen. Und dabei schwitzt er, denn er ist tatsächlich sehr fett. Aber er schwitzt gar keinen Schweiß, das ist das Sonderbare. Er schwitzt Blut, dampfendes, dunkles Blut. Und das Blut läuft in zwei breiten, roten Streifen an seiner Hose runter, dass er von Weitem aussieht wie ein General. Wie ein General. Ein fetter, blutiger General. Es muss ein alter, schlachtenerprobter General sein, denn er hat beide Arme verloren. Ja, er spielt mit langen, dünnen Prothesen, die wie Handgranatenstiele aussehen, hölzern und mit einem Metallring. Es muss ein ganz fremdartiger Musiker sein, der General, denn die Hölzer seines riesigen Xylophons sind gar nicht aus Holz. Nein, glauben Sie mir, Herr Oberst, glauben Sie mir, sie sind aus Knochen. Glauben Sie mir, dass Herr Oberst aus Knochen?
Ja, ja, ich glaube, aus Knochen.
Ja, nicht aus Holz, aus Knochen. Wunderbare weiße Knochen, Menschenknochen. Schädeldecken hat er da. Schulterblätter, Beckenknochen. Und für die höheren Töne Armknochen und Beinknochen. Und dann kommen die Rippen, viele tausend Rippen. Und zum Schluss, ganz am Ende des Xylophons, wo die ganz hohen Töne liegen, da sind Fingerknöchelchen. Zehen. Zähne. Ja, als letztes kommen die Zähne. Das ist das Xylophon, auf dem der fette Mann mit den Generalstreifen spielt. Ist das nicht ein komischer Musiker, dieser General?
Ja, sehr komisch, sehr, sehr komisch.
Ah ja, nun geht es erst los. Nun fängt der Traum erst an. Also der General steht vor dem Riesenxylophon aus Menschenknochen und trommelt mit seinen Prothesen einen Marsch. Preußens Gloria oder den Badenweiler. Aber meistens spielt er den Einzug der Gladiatoren und die alten Kameraden. Die kennen Sie doch, Herr Oberst, die alten Kameraden. Ja, und dann kommen Sie. Dann ziehen Sie ein, die Gladiatoren, die alten Kameraden. Dann stehen Sie auf aus den Massengräbern und Ihr blutiges Gestöhn stinkt bis in den weißen Mond.
Hört ihr, dass er verrückt ist? Der Mond soll weiß sein, sagt er. Weiß, der Mond.
Ach, Unsinn. Der Mond ist selbstverständlich gelb, wie immer, wie ein Honigbrot, wie ein Eierkuchen. War immer gelb, der Mond.
Nein, Herr Oberst, der Mond ist weiß in diesen Nächten, wo die Toten kommen. Und ihr blutiges Gestöhn stinkt scharf wie Katzendreck bis in den weißen, kranken, runden Mond. Dann stehen sie auf aus den Massengräbern mit verrotteten Verbänden und blutigen Uniformen. Dann tauchen sie auf aus den Ozeanen, aus den Steppen und Straßen, aus den Wäldern kommen sie, aus Ruinen und Meeren. Schwarzgefroren, grün, verwest. Das furchtbare, unübersehbare Meer der Toten tritt über die Ufer seiner Gräber und wälzt sich breit, breich, bresthaft, blutig über die Welt. Und dann sagt der General mit den Blutstreifen zu mir, Unteroffizier Beckmann, Sie übernehmen die Verantwortung, lassen Sie abzählen. Und dann stehe ich da vor den Millionen hohlgrinsender Skelette mit meiner Verantwortung und lasse abzählen. Aber die Brüder zählen nicht. Der General befiehlt 50 Kniebeugen. Die mürben Knochen knistern, die Lungen piepen, aber sie zählen nicht. Ist das nicht Meuterei, Herr Oberst? Offene Meuterei?
Ja, ist offene Meuterei.
Sie zählen auf Teufel komm raus nicht. Aber sie rotten sich zusammen, die Verrotteten, und bilden Sprechchöre. Donnernde, drohende, dumpfe Sprechchöre. Und wissen Sie, was sie brüllen, Herr Oberst?
Nein.
Beckmann brüllen sie. Unteroffizier Beckmann, immer zu Unteroffizier Beckmann. Und das Brüllen wächst. Und das Brüllen rollt heran, so groß, erwürgend groß, dass ich keine Luft mehr kriege. Und dann schrei ich. Dann schrei ich los in der Nacht. Und davon werde ich dann immer wach. Jede Nacht das Konzert auf dem Knochenxylophon und jede Nacht die Sprechchöre und jede Nacht der furchtbare Schrei. Und dann kann ich nicht wieder einschlafen, weil ich doch die Verantwortung hatte. Und deswegen komme ich nun zu Ihnen, Herr Oberst. Denn ich will endlich mal wieder schlafen.
Was wollen Sie denn von mir?
Ich bringe sie Ihnen zurück.
Wen?
Die Verantwortung. Ich bringe Ihnen die Verantwortung zurück. Haben Sie das ganz vergessen, Herr Oberst? Den 14. Februar bei Godorek. Es waren 42 Grad Kälte. Da kamen Sie doch in unsere Stellung, Herr Oberst, und sagten, Unteroffizier Beckmann, hier habe ich geschrien. Dann sagten Sie, und Ihr Atem blieb an Ihrem prachtvollen Pelzkragen als Reif hängen. Das weiß ich nur ganz genau, denn Sie hatten einen sehr schönen Pelzkragen. Dann sagten Sie, Unteroffizier Beckmann, ich übergebe Ihnen die Verantwortung für die 20 Mann. Sie erkunden den Wald östlich Godorek und machen nach Möglichkeit ein paar Gefangene, klar? Jawohl, Herr Oberst, habe ich da gesagt. Und dann sind wir losgezogen und haben erkundet. Dann wurde geschossen, und als wir wieder in der Stellung waren, da fehlten 11 Mann. Und ich hatte die Verantwortung. Ja, ja, das ist alles, Herr Oberst. Nun ist der Krieg aus und ich will pennen. Dann gebe ich Ihnen die Verantwortung zurück, Herr Oberst. Ich will sie nicht mehr. Ich gebe sie Ihnen zurück, Herr Oberst.
Aber mein lieber Beckmann, Sie erregen sich unnötig. So war doch das gar nicht gemeint.
Doch, doch, Herr Oberst. So muss das gemeint sein. Verantwortung ist doch nicht nur ein Wort. Eine chemische Formel, nach der helles Menschenfleisch in dunkle Erde verwandelt wird. Man kann doch Menschen nicht für ein leeres Wort sterben lassen. Irgendwo müssen wir doch hin mit unserer Verantwortung. Die Toten antworten nicht. Gott antwortet nicht. Keiner antwortet. Aber die Verantwortung, Herr Oberst. Bei mir sind es nur 11. Wie viel sind es bei Ihnen, Herr Oberst? 1000? 2000? Schlafen Sie gut, Herr Oberst? Dann macht es Ihnen wohl nichts aus, wenn ich Ihnen zu den 2000 noch die Verantwortung für meine 11 dazugebe. Können Sie schlafen, Herr Oberst? Mit 2000 nächtlichen Gespenstern? Können Sie überhaupt leben, Herr Oberst? Können Sie eine Minute leben, ohne zu schreien? Herr Oberst, schlafen Sie nachts gut? Ja? Dann macht es Ihnen ja nichts aus, wenn Sie so nett sind und Sie wieder zurücknehmen, die Verantwortung. Dann kann ich nun wohl endlich in aller Seelenruhe pennen. Seelenruhe. Das war's. Ja. Seelenruhe, Herr Oberst. Und dann schlafen. Mein Gott.
Ja, aber mein lieber Herr Beckmann, warum denn so düster? Warum denn so destruktiv? Nein, wirklich, mein bester Herr Beckmann, Sie sollten tatsächlich mal ausschlafen. Sie sind vielleicht ein bisschen angegriffen von dem Feldzug. Vielleicht fahren Sie mal in den Süden, mal gründlich ausspannen. Sie sehen doch wohl alles ein bisschen schwarz. Sagen Sie mal, Sie sind doch wohl nicht etwa so ein heimlicher Pazifist, wie? Na mal ehrlich, Beckmann, oder sind Sie am Ende ein kleiner Schelm, mein Lieber? Das war doch ein ganz abgründiger Humor in dem Ding, was Sie uns da vorgemacht haben. Nee, wirklich, ein ganz toller Humor, das muss ich schon sagen. Dieser Traum da... Nee, köstlich. Wirklich ganz köstlich. Die Kniebeugen, diese Kniebeugen mit Xylophonmusik. Nee, mein Lieber, Sie müssen so auf die Bühne. Die Menschheit lacht sich ja kaputt. Ich hab doch gar nicht geahnt, was Sie für ein Schelm sind. Aber wissen Sie was? Nun gehen Sie erstmal runter in die Küche, nehmen Sie sich warm Wasser, waschen Sie sich, nehmen Sie sich den Bart ab und dann werden Sie erstmal wieder ein Mensch, mein lieber Junge. Werden Sie erstmal wieder ein Mensch.
Ein Mensch? Werden? Ich soll erstmal wieder ein Mensch werden? Ich soll ein Mensch werden? Ja, was seid ihr denn? Menschen? Wie? Was? Seid ihr Menschen? Ich soll ein Mensch werden!
Ah, nein! Er bringt uns um! Nein!
Hilfe, das Licht ist aus!
Halt die Lampe fest!
Ach, Mutter hat die Lampe umgestoßen.
Mach doch mal Licht!
Ja, wo ist denn die Lampe?
Da ist sie doch schon.
Oh, Gott sei Dank, dass wieder Licht ist.
Und der Kerl ist weg. Sah mir gleich nicht ganz einwandfrei aus, der Bruder.
Zählt mal nach, ob noch alles da ist.
1, 2, 3, 4... Ja, es ist alles noch da. Nur der Aufschnitthelle ist zerbrochen.
Ja, zum Donnerwetter, worauf hat er es denn abgesehen?
Aber vielleicht war er wirklich bloß blöde.
Nein, seht ihr? Die Rumflasche fehlt.
Gott, Vater, dein schöner Rum.
Hallo! Hallo, Alter! Bist du noch da?
Ich bin da.
Komm, trink einen Schluck. Die Leute haben mir Schnaps geschenkt, nicht was? Prost, du. Erwärmt, was? Da, komm hier, nimm. Nein, die Leute haben recht. Die Toten wachsen uns über den Kopf. Gestern 10 Millionen, heute sind es schon 30. Morgen kommt einer und sprengt einen ganzen Erdteil in die Luft. Nächste Woche erfindet einer den Mord aller in 7 Sekunden mit 10 Gramm Gift. Sollen wir trauern? Prost, Alter, komm, trink noch einen. Es lebe der Oberst. Er hat mir das Leben gerettet. Heil der Oberst. Es lebe das Blut. Es lebe das Gelächter über die Toten. Ich gehe zum Zirkus. Die Leute lachen sich kaputt. Ich werde mir ein Gedicht zurechtdichten, wo es so recht grausig hergeht. So einen charmanten Schlager werde ich mir zusammenschlagen mit Blut und vielen Toten, dass die Leute was zu lachen haben. Der Schnaps hat mir das Leben gerettet. Mein Verstand ist ersoffen. Komm, Junge, wir gehen zum Zirkus. Warum sagst du denn nichts?
Ich wundere mich. Ich freue mich über unsere Verdauung. Ersaufen, verrecken, verlieben und wieder verrecken. Zirkus, Schnaps und bis an den Hals besoffen. Und morgen Zirkus. Zirkus. Wir müssen doch ganz handfeste Eingeweide haben, dass wir das alles verdauen. Komm, Junge. Komm.
Sehen Sie, gerade in der Kunst brauchen wir wieder eine Jugend, die zu allen Problemen aktiv Stellung nimmt. Eine mutige, nüchterne, revolutionäre Jugend. Eine Jugend, die die Wahrheit hochhält, Pläne hat, Ideen hat. Das brauchen keine tiefgründigen Weisheiten zu sein. Um Gottes Willen nichts Vollendetes, Reifes und Abgeklärtes. Das soll ein Schrei sein, ein Aufschrei ihrer Herzen. Frage, Hoffnung, Hunger. Was uns fehlt, das sind die Avantgardisten, die das graue, lebendige, leidvolle Gesicht unserer Zeit präsentieren.
Ja, ja, immer wieder präsentieren Gesichter, Gewehre, Gespenster. Irgendwas wird immer präsentiert.
Übrigens, bei Gesicht fällt mir ein, wozu laufen Sie eigentlich mit diesem nahezu grotesken Brillengestell herum? Wo haben Sie das originelle Ding denn bloß her, Mann? Man bekommt ja einen Schluck auf, wenn man sie ansieht. Ist ja ein ganz toller Apparat, den Sie da auf der Nase haben.
Ja, meine Gasmaskenbrille, die haben wir beim Militär bekommen, wir Brillenträger, damit wir auch unter der Gasmaske den Feind erkennen und schlagen konnten.
Aber der Krieg ist doch lange vorbei. Wir haben doch längst wieder das dickste Zivilleben.
Ich bin erst vorgestern aus Sibirien gekommen. Vorgestern? Ja, vorgestern.
Sibirien? Grässlich, was? Ja, grässlich. Ja, ja, der Krieg. Aber die Brille? Haben Sie denn keine andere?
Ich bin glücklich, dass ich wenigstens diese habe. Das ist meine Rettung. Es gibt doch sonst keine Rettung. Keine Brillen, meine ich. Aber für die Bühne wirkt dieses himmelschreiend hässliche Gestell doch wahrscheinlich viel besser.
Wieso denn das?
Ich meine komischer. Die Leute lachen sich doch kaputt, wenn sie mich sehen mit der Brille. Und dann auch die Frisur und der Mantel. Und das Gesicht müssen Sie bedenken. Mein Gesicht. Das ist doch alles ungeheuer lustig, was?
Lustig? Lustig? Den Leuten bleibt das Lachen in der Kehle stecken, mein Lieber. Bei Ihrem Anblick wird Ihnen das nasskalte Grauen den Nacken hochkriechen. Das nasskalte Grauen vor diesem Gespenst aus der Unterwelt wird Ihnen hochkommen. Aber die Leute wollen doch schließlich Kunst genießen, sich erheben, erbauen und keine nasskalten Gespenster sehen. Nein, nein, so können wir sie nicht loslassen. Etwas genialer, überlegener und heiterer müssen wir den Leuten schon kommen. Positiv, positiv, mein Lieber. Denken Sie an Goethe, denken Sie an Mozart, die Jungfrau von Orleans, Richard Wagner, Schmeling, Shirley Temple.
Gegen solche Namen kann ich natürlich nicht an. Ich bin nur Beckmann, vorne B und hinten Eckmann.
Beckmann, Beckmann? Ist mir im Moment gar nicht geläufig beim Kabarett. Oder haben Sie unter einem Pseudonym gearbeitet?
Nein, ich bin ganz neu. Ich bin Anfänger.
Ach, Sie sind Anfänger. Mein Bester. So leicht geht die Sache im Leben aber nun doch nicht. Die Kunst ist kein Asyl für gescheiterte Existenzen. Nein, nein, das denken Sie sich doch wohl ein bisschen zu einfach. So mir nichts, dir nichts macht man keine Karriere. Sie unterschätzen die Verantwortung von uns Unternehmern. Wie alt sind Sie denn?
25.
Na, sehen Sie. Lassen Sie sich erst mal einen Wind um die Nase wehen, junger Freund. Riechen Sie erst mal ein wenig hinein ins Leben. Was haben Sie denn so bis jetzt gemacht?
Nichts. Krieg, gehungert, gefroren, geschossen, Krieg. Sonst nichts.
Sonst nichts? Na, und was ist das? Reifen Sie auf dem Schlachtfeld des Lebens, mein Freund. Arbeiten Sie, machen Sie sich einen Namen. Dann bringen wir Sie in großer Aufmachung raus. Lernen Sie die Welt kennen, dann kommen Sie wieder. Werden Sie jemand.
Ja, und wo soll ich anfangen? Wo denn? Einmal muss man doch irgendwo eine Chance bekommen. Wo sollen wir denn anfangen? Wir wollen doch endlich einmal anfangen, Menschenskind.
Also, Menschenskind können Sie sich ruhig verkneifen. Ne? Ich habe schließlich keinen nach Sibirien geschickt. Ich nicht.
Nein, keiner hat uns nach Sibirien geschickt. Wir sind alle ganz von alleine gegangen. Alle ganz von alleine. Und einige, die sind ganz von alleine dageblieben, unterm Schnee, unterm Sand, unterm Regen, unter der Sonne. Die hatten eine Chance, die Gebliebenen, die Toten. Aber wir können nun nirgendwo anfangen. Nirgendwo anfangen.
Wie Sie wollen. Also dann. Fangen Sie an, bitte. Also fangen Sie also in Gottes Namen an, bitte. Da. Also.
Tapfere kleine Soldatenfrau, ich kenn das Lied noch ganz genau. Das süße, schöne, kleine Lied. Aber in Wirklichkeit alles schied. Die Welt hat gelacht und ich hab gebrüllt. Und der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Nur der Mond hat gegrinst. Und der Mond, der grinst noch durch ein Loch in der Gardine. Als ich jetzt nach Hause kam, da war mein Bett war besetzt. Dass ich mir nicht das Leben nahm, das hat mich selbst entsetzt. Die Welt hat gelacht und ich hab gebrüllt. Und der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Nur der Mond hat gegrinst. Und der Mond, der grinst noch durch ein Loch in der Gardine.
Dankeschön, Dankeschön, das genügt schon. Vielen Dank. Gar nicht übel. Wirklich, für einen Anfänger schon recht brav. Aber es hat natürlich noch zu wenig Esprit, mein lieber junger Mann. Ja, das schillert nicht genug. Der gewisse Glanz fehlt. Es ist natürlich noch keine Dichtung. Es ist noch zu sehr plakat, zu deutlich.
Zu deutlich.
Zu laut, zu direkt, verstehen Sie? Ihnen fehlt natürlich bei Ihrer Jugend noch die Gelassenheit, ja, die Überlegenheit. Denken Sie an unseren Altmeister Goethe. Goethe zog mit seinem Herzog ins Feld und schrieb am Lagerfeuer eine Operette.
Operette.
Das ist Genie. Ja, das ist der große Abstand.
Ja, das muss man wohl zugeben, dass das ein großer Abstand ist.
Also, lieber Freund, warten wir noch ein paar Jährchen.
Warten? Aber ich habe doch Hunger. Ich muss doch arbeiten.
Ja, aber Kunst muss reifen. Ihr Vortrag ist noch ohne Eleganz und Erfahrung. Das ist alles zu grau, zu nackt. Ich weiß, es ist schon ganz brav, wie gesagt, aber es ist noch keine Kunst.
Kunst, Kunst, aber es ist doch Wahrheit.
Tja, Wahrheit. Mit der Wahrheit hat die Kunst doch nichts zu tun.
Nein.
Mit der Wahrheit kommen Sie nicht weit.
Nein.
Damit machen Sie sich nur unbeliebt.
Ja.
Wo kämen wir hin, wenn alle Leute plötzlich die Wahrheit sagen wollten? Ja. Wer will denn heute etwas von der Wahrheit wissen? Hm? Wer? Das sind Tatsachen, die Sie nie vergessen.
Ja, ja, ich verstehe. Danke auch. Langsam verstehe ich schon. Das sind die Tatsachen, die man nie vergessen darf. Die man nie vergessen darf. Mit der Wahrheit kommt man nicht weit. Mit der Wahrheit macht man sich nur unbeliebt. Wer will denn heute noch etwas von der Wahrheit wissen? Ja, langsam verstehe ich schon. Das sind so die Tatsachen.
Na, junge Mann, wo wollen Sie hin? Seien Sie doch nicht so empfindlich.
Der Schnaps war alle und die Welt war grau wie das Fell einer alten Sau. Der Weg in die Elbe geht geradeaus.
Bleib hier, Beckmann. Die Straße ist hier, hier oben.
Die Straße stinkt nach Blut. Hier haben sie die Wahrheit massakriert. Meine Straße will zur Elbe und die geht hier unten.
Komm, Beckmann, du darfst nicht verzweifeln. Irgendwo steht immer mal eine Tür offen.
Ja, für Goethe, für Shirley Temple oder Schmeling. Aber ich bin bloß Beckmann, einfach bloß Beckmann. Und weil ich nur Beckmann bin und nicht Mozart, deswegen sind alle Türen zu, bums. Deswegen stehe ich draußen, bums, mal wieder und immer noch und immer wieder draußen. Und weil ich ein Anfänger bin, deswegen kann ich nirgendwo anfangen. Und weil ich zu leise bin, bin ich kein Offizier geworden. Und weil ich zu laut bin, mache ich das Publikum bange. Und weil ich ein Herz habe, das nachts schreit über die Toten, deswegen muss ich erst mal wieder ein Mensch werden. Lachen und Weinen fressen sich auf. Warum lacht keiner über mich? Warum weint keiner mit mir?
Du musst nach Hause, Beckmann. Dein Vater sitzt schon in der Stube und wartet. Und deine Mutter steht schon an der Tür. Sie hat deinen Schritt erkannt.
Mein Gott, nach Hause. Ja. Ich will nach Hause. Ich will zu meiner Mutter. Ich will endlich zu meiner Mutter. Zu meiner...
Komm, hier ist deine Straße. Da, wo man zuerst hingehen sollte, daran denkt man zuletzt.
Nach Hause. Wo meine Mutter ist. Unser Haus steht noch. Und es hat eine Tür. Die Tür ist für mich da. Meine Mutter ist da, macht mir die Tür auf und lässt mich rein. Der Krieg ist an dieser Tür vorbeigegangen. Er hat sie nicht eingeschlagen und nicht aus den Angeln gerissen. Unsere Tür hat er stehen lassen. Zufällig. Aus Versehen. Und nun ist diese Tür für mich da. Für mich geht sie auf und hinter mir geht sie zu und dann stehe ich nicht mehr draußen. Dann bin ich zu Hause. Das ist unsere alte Tür mit ihrer abgeblätterten Farbe und dem verbeulten Blechbriefkasten. Und dem wackeligen weißen Klingelknopf.
Sie wünschen?
Ja. Guten Tag, ich...
Was?
Wissen Sie nicht, wo meine Eltern sind?
Wer sind das? Wer sind Sie denn?
Ich heiße Beckmann. Ich bin hier doch geboren. Das ist doch unsere Wohnung.
Nein, das stimmt nicht. Das ist unsere Wohnung. Geboren können Sie ja hier meinetwegen sein, das ist mir egal. Aber Ihre Wohnung ist das nicht. Die gehört uns.
Ja, ja, aber wo sind denn meine Eltern geblieben? Die müssen doch irgendwo wohnen.
Ach, Sie sind der Sohn von diesen Leuten, von diesen Beckmann, sagen Sie? Sie heißen Beckmann?
Ja, natürlich, ich bin Beckmann. Ich bin doch hier in dieser Wohnung geboren.
Das können Sie auch, das ist mir ganz egal, aber die Wohnung gehört uns.
Aber meine Eltern, wo sind meine Eltern denn abgeblieben? Können Sie mir denn nicht sagen, wo sie sind?
Das wissen Sie nicht. Und Sie wollen der Sohn sein, sagen Sie. Na, Sie kommen mir aber vor, wenn Sie das nicht mal wissen, wissen Sie.
Um Gottes Willen, wo sind Sie denn hin, die alten Leute? Sie haben hier doch 30 Jahre gewohnt und nun sollen Sie mit einem Male nicht mehr da sein? Reden Sie doch was. Sie müssen doch irgendwo wohnen.
Doch. So viel ich weiß, Kapelle 5.
Kapelle 5? Was für eine Kapelle 5? Das hört sich ja an wie Zelle 5. Die alten Leute sitzen doch nicht.
Nein, sie liegen. Bei Kapelle 5, Sie komischer Sohn, der das nicht wissen will. Kapelle 5 in Ohlsdorf. Wissen Sie, was Ohlsdorf ist? Eine Gräberkolonie. Wissen Sie, wo Ohlsdorf liegt? Bei Fuhlsbüttel. Da oben sind die drei Endstationen von Hamburg. In Fuhlsbüttel das Gefängnis, in Alsterdorf die Irrenanstalten, in Ohlsdorf der Friedhof. Sehen Sie, und da sind Sie geblieben, Ihre Alten. Da wohnen Sie nun. Verzogen, abgewandert, Partie. Und das wollen Sie nicht wissen?
Was machen Sie denn da? Sind Sie denn tot? Sie haben doch eben noch gelebt. Woher soll ich das denn wissen? Ich war 3 Jahre lang in Sibirien, über 1000 Tage. Sie sollen tot sein? Eben waren Sie doch noch da. Warum sind Sie denn gestorben, ehe ich nach Hause kam? Ihnen fehlte doch nichts. Nur, dass mein Vater den Husten hat, aber den hat er immer. Dass meine Mutter kalte Füße hatte von der gekachelten Küche, aber davon stirbt man doch nicht. Warum sind Sie denn gestorben? Sie hätten doch gar keinen Grund. Sie können doch nicht so einfach, stillschweigend, wegsterben.
Sie sind vielleicht eine Marke, Sie komischer Sohn. Gut, Schwamm drüber. 1000 Tage Sibirien ist ja auch kein Spaß. Versteh schon, wenn man dabei durchtretend in die Knie geht. Die alten Beckmanns konnten nicht mehr, wissen Sie. Ihr Alter war ein tätiger Mensch, das wissen Sie ja. Er braucht seine Arbeit wie das liebe Brot. Na, und als dann nun plötzlich alles vorbei war, da wurde er ganz krank, der alte Beckmann. Er hatte nichts mehr zu tun und das konnte er eben nicht ab. Er musste faulenzen. Und da wurde er faul, weil innerlich, wissen Sie, ganz morsch wurde er hier im Hause.
Ja, aber er hatte doch seine Werk.
Ja, das war es ja, Junge. Hatte. 30 Jahre lang war er jeden Morgen um 5 Uhr hoch und um 6 auf der Werft. Aber das war mit einem Mal alles ja vorbei.
Ja, war er mit einem Mal nicht mehr auf der Werft?
Ja, Mann, da ist keine Werft mehr. Aus, vorbei. Blom und Voss haben sie in die Luft gejagt und die Helgen verbogen und die Docks durchlöchert. Aus, vorbei. Und die Leute saßen da und haben geheult, sage ich Ihnen. Geheult haben sie, die alten Männer. Seien Sie mal, ich freue mich schon die ganze Zeit über das drollige Ding, was Sie da als Brille auf die Nase gebastelt haben. Wozu machen Sie denn so ein Heckmeck? Das kann man doch nicht als vernünftige Brille ansprechen. Haben Sie denn keine normale, Junge?
Nein, das ist eine Gasmaskenbrille, die bekamen die Soldaten.
Weiß ich. Haben sich wohl so beim Kommiss unter den Nagel gerissen, wie? Richtig, mein Junge, die Brüder konnte man nicht genug bemogeln. Nee, aber aufsetzen würde ich sowas nicht. Dann lieber zu Hause bleiben. Das wäre was für meinen Alten. Wissen Sie, was der zu Ihnen sagen würde? Der würde sagen, Mensch, Junge, nimm doch das Brückengeländer aus dem Antlitz.
Weiter. Was ist mit meinem Vater? Erzählen Sie doch weiter.
Tja. Ja, für den war das wohl ein bisschen zu viel. Der konnte das wohl nicht mehr so recht ab. Ja, und dann sind Sie dann so schließlich von selbst endgültig in Pension gegangen, Ihr Alten. Es war nun wieder konsequent von Ihrem Alten. Das muss man ihm lassen.
Was sind Sie? Von selbst?
In Pension gegangen, das sagen wir so, wissen Sie. Das ist so ein Privatausdruck von uns. Ja, die alten Herrschaften von Ihnen hatten nicht mehr die rechte Lust. Einen Morgen lagen Sie steif und blau in der Küche. So was Dummes, sagt mein Alter. Von dem Gas hätten wir einen ganzen Monat kochen können.
Ich glaube, es ist gut, wenn Sie die Tür zumachen. Ganz schnell. Ganz schnell. Und schließen Sie ab. Machen Sie ganz schnell die Tür zu, sag ich Ihnen. Machen Sie! Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus.
Doch, Beckmann. Doch. Man hält das schon aus.
Du bist ein Schwein. Aber man hält das wohl aus. Oh ja. Man hält das aus. Zwei Tote. Wer redet heute noch von zwei Toten?
Früher, ja. Früher konnte es wohl vorkommen, dass sie in San Francisco trauerten, wenn bei Paris ein Ballonfahrer abgestürzt war.
Aber heute? Heute tun es nur noch Totenlisten mit sechs Nullen. Und die Menschen seufzen nicht einmal auf. Sie schlafen ruhig und tief weiter. Sie werden mit Zahlen gefüttert, die sie kaum aussprechen können, weil sie so lang sind. Und die Zahlen bedeuten...
Hör nicht hin, Beckmann.
Hör hin, bis du umkommst. Die Zahlen bedeuten... Tote, Halbtote, Granatentote, Splittertote, Hungertote, Bombentote, Eissturmtote, Ozeantote, Verzweiflungstote, Verlorene, Verlaufene, Verschollene. Und diese Zahlen haben mehr Nullen, als wir Finger an der Hand haben.
Hör doch nicht hin, du, die Straße wartet, Beckmann, komm.
Du, wo geht sie denn hin? Wo geht sie denn hin, die Straße? Wo sind wir denn? Sind wir noch hier? Ist dies noch die alte Erde? Ist uns noch kein Fell gewachsen, du? Wächst uns kein Schwanz? Kein Raubtiergebiss? Keine Kralle? Gehen wir noch auf zwei Beinen? Mensch, was für eine Straße bist du denn? Wo gehst du denn hin? Antworte doch, du anderer! Du Ja-Sager! Antworte doch, du ewiger Antworter!
Du verläufst dich, Beckmann. Komm, die Straße geht weiter. Und überall gibt es Lampen. Sonne, Sterne, Frauen, Fenster, Laternen und offene Türen. Bist du so feige, dass du Angst vor der Finsternis zwischen zwei Laternen hast? Komm, Beckmann, weiter bis zur nächsten Laterne.
Halt deinen Mund, Ja-Sager, schon deine Lunge für andere. Ich bin müde wie eine ganze gähnende Welt.
Werd nicht müde, Beckmann, komm. Schlaf ist tot und tot ist nichts. Aber das Leben ist lebendig, Beckmann, sei mitlebendig.
Sei still. Das Leben ist so. Erster Akt, grauer Himmel, es wird einem wehgetan. Zweiter Akt, grauer Himmel, man tut wieder weh. Dritter Akt, es wird dunkel und es regnet. Vierter Akt, es ist noch dunkler, man sieht eine Tür. Fünfter Akt, es ist Nacht, tiefe Nacht. Man steht draußen vor der Tür. So ist das. Ist das viel mehr als nichts? Ich mach das jedenfalls nicht mehr mit. Mein Gähnen ist so groß wie die weite Welt.
Schlaf nicht ein, Beckmann, du musst weiter.
Was sagst du? Du sprichst ja auf einmal so leise. Warum bist du denn so weit weg? Ich kann dich gar nicht mehr. Kaum noch. Verstehen.
Beckmann. Beckmann, du schläfst ja.
Ja. Ich schlafe.
Wach auf, Beckmann, du musst leben.
Nein, ich denke gar nicht daran aufzuwachen. Ich träume doch gerade, dass ich sterbe. Ich liege auf der Straße und sterbe. Ich glaube sogar, ich bin schon im Himmel. Ich fühle mich gar nicht mehr. Und das ist wie im Himmel sein. Sich nicht mehr fühlen. Und da kommt auch ein alter Mann, der sieht aus wie der liebe Gott. Guten Tag, alter Mann. Bist du der liebe Gott?
Ich bin der liebe Gott, mein Junge. Mein armer Junge.
Ach, du bist also der liebe Gott? Wer hat dich eigentlich so genannt, lieber Gott? Die Menschen, ja? Oder du selbst?
Die Menschen nennen mich den lieben Gott.
Seltsam. Das müssen ganz seltsame Menschen sein, die dich so nennen. Wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? Warst du lieb, als du meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, von einer brüllenden Bombe zerreißen ließt? Oder warst du lieb, als von meinem Spättrupp 11 Mann fehlten? Oder in Stalingrad, lieber Gott, warst du da lieb? Wie? Wann hast du dich jemals um uns gekümmert, Gott?
Keiner glaubt mehr an mich, du nicht, keiner. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt.
und um den sich keiner mehr kümmert. Ihr kümmert euch nicht um mich.
Hat auch Gott Theologie studiert? Wer kümmert sich um wen? Ach, du bist alt, Gott. Du bist unmodern, du kommst mit unseren langen Listen von Toten und Ängsten nicht mehr mit. Du bist ein Märchenbuch, lieber Gott. Heute brauchen wir einen neuen, weißt du? Einen für unsere Angst und Not. Einen ganz neuen. Oh, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen, Gott. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott?
Mein Junge, mein armer Junge, ich kann es nicht ändern. Ich kann es doch nicht ändern.
Ja, das ist es, Gott. Du kannst es nicht ändern. Wir fürchten dich nicht mehr. Wir lieben dich nicht mehr. Du bist unmodern. Und deine Stimme ist leise geworden. Zu leise für den Donner unserer Zeit. Wir können dich nicht mehr hören.
Nein, keiner hört mich. Keiner mehr. Ihr seid zu laut.
Oder bist du zu leise, Gott? Geh, alter Mann, sie haben dich in den Kirchen eingemauert. Wir hören einander nicht mehr. Und schlaf gut, alter Mann, schlaf weiter so gut. Gute Nacht.
Mein lieber Junge.
Ja, geh, gute Nacht.
Meine armen, armen Kinder. Meine armen, armen Kinder.
Wir stehen alle draußen vor der Tür. Auch Gott steht draußen und keiner macht ihm mehr eine Tür auf. Nur der Tod. Der Tod hat zuletzt doch eine Tür für uns.
Du träumst, Beckmann. Du träumst einen bösen Traum. Wach auf, lebe.
Leben? Ich liege doch tot auf der Straße und alles ist aus. Alles ist aus und ich bin tot. Schön tot.
Beckmann, du musst leben. Alles lebt neben dir, links. Rechts vor dir, die anderen.
Die anderen? Wer ist das? Die anderen sind Mörder.
Beckmann, du lügst, du träumst. Die anderen sind gut. Die Menschen sind gut.
Gut, gut. Oh, sie sind gut. Und in aller Güte haben sie mich umgebracht, totgelacht, vor die Tür gesetzt, davongejagt, in aller Menschengüte. Und dann gehen sie an meiner Leiche vorbei. Leichen sind langweilig und unangenehm.
Die Menschen haben ein Herz. Die Menschen trauern um deinen Tod. Sie gehen nicht vorbei.
Doch, ja, sage, das tun sie. Pass auf, siehst du? Da kommt schon einer. Kennst du ihn noch? Es ist der Oberst, der aus mir einen Menschen machen wollte. Herr Oberst! Herr Oberst!
Donnerwetter, gibt's denn schon wieder Bettler? Ist ja ganz wie früher.
Eben, Herr Oberst, eben. Es ist alles ganz wie früher. Sogar die Bettler kommen aus denselben Kreisen. Aber ich bin gar kein Bettler, Herr Oberst. Nein, ich bin eine Wasserleiche. Ich bin desertiert, Herr Oberst. Grässlich, wie, Herr Oberst? Und Sie haben mich auf Ihrem Konto, Herr Oberst. Grässlich, wie? 2011 plus Beckmann macht 2012. 2012 nächtliche Gespenster.
Ich kenne Sie doch gar nicht, Mann. Nie von einem Beckmann gehört. Was hat Sie denn für einen Dienstgrad?
Aber Herr Oberst werden sich doch noch an seinen letzten Mord erinnern. Der mit der Gasmaskenbrille und der Sträflingsfrisur und dem steifen Bein. Beckmann, Unteroffizier Beckmann, Herr Oberst.
Richtig, der. Sehen Sie, diese unteren Dienstgrade sind durch die Bank doch alle verdächtig. Torfköppe. Raisonneure, Weichlinge, Wasserleichenaspiranten. Ja, also Sie haben sich ersoffen. Ja, Sie waren einer von denen, die ein bisschen verwildert sind im Krieg. Ein bisschen entmenschlicht, ohne jegliche soldatische Tugend. Ein unschöner Anblick, sowas.
Ja, nicht wahr, Herr Oberst? Unschöner Anblick, diese vielen dicken, weißen, weichen Wasserleichen heutzutage. Und Sie sind der Mörder, Herr Oberst, Sie! Halten Sie das eigentlich aus, Herr Oberst, Mörder zu sein? Wie fühlen Sie sich so als Mörder, Herr Oberst?
Wieso? Bitte? Ich?
Doch, Herr Oberst, Sie haben mich in den Tod gelacht. Ihr Lachen war grauenhafter als alle Tode der Welt, Herr Oberst. Sie haben mich totgelacht, Herr Oberst.
So? Möglich, möglich. Sie waren einer von denen, die sowieso vor die Hunde gegangen wären. Na, guten Abend.
Angenehme Nachtruhe, Herr Oberst, und vielen Dank für den Nachruf. Hast du gehört, Ja-Sager, Menschenfreund? Nachruf eines ertrunkenen Soldaten. Epilog eines Menschen für einen Menschen. Oh ja, die Menschen sind gut.
Wach auf, Träumer, du träumst einen schlechten Traum.
Oh ja, ich träume einen schaurig schlechten Traum. Da kommt der Direktor von dem Kabarett.
Hallo, Herr Direktor.
Wie? Ja, was ist?
Kennen Sie mich?
Nein. Ja, doch, warten Sie mal. Gasmaskenbrille, Russenfrisur, Soldatenmantel. Ah, ja, ja. Der Anfänger mit dem Ehebruch-Chanson. Wie hießen Sie ihn gleich?
Beckmann.
Ach, richtig, ja. Na und?
Sie haben mich ermordet, Herr Direktor.
Aber mein Lieber.
Doch, 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 weil Sie zu feige waren. Weil Sie die Wahrheit verraten haben. Sie haben mich in die nasse Elbe getrieben, weil Sie dem Anfänger keine Chance gaben, anzufangen. Ich wollte arbeiten, ich hatte Hunger. Aber Ihre Tür ging hinter mir zu. Sie haben mich in die Elbe gejagt, Herr Direktor.
Müssen ja ein sensibler Knabe gewesen sein. Laufen in die Elbe, in die nasse.
In die nasse Elbe, Herr Direktor. Und da habe ich mich mit Elbwasser volllaufen lassen, bis ich satt war. Einmal satt, Herr Direktor, und dafür tot. Tragisch, was? Wäre das nicht ein Schlager für Ihre Revue? Chanson der Zeit? Einmal satt und dafür tot.
Einmal satt und dafür tot. Originell. Ja, schade, dass das Publikum sowas nicht hören will. Schade.
Angenehme Nachtruhe, Herr Direktor.
Hast du das gehört?
Du träumst, Beckmann. Wach auf.
Träume ich? Sehe ich alles verzerrt durch diese elende Gasmaskenbrille? Sind alles Marionetten, groteske, karikierte Menschenmarionetten? Hast du den Nachruf gehört, den mein Mörder mir gewidmet hat? Epilog auf einen Anfänger. Auch einer von denen.
Da kommt Frau Kramer. Frau Kramer geht an meiner Leiche vorbei.
Nein, sie hat ein Herz, sie ist gut.
Frau Kramer?
Ja?
Haben Sie ein Herz, Frau Kramer? Sie haben den Sohn von den alten Beckmanns ermordet. Haben Sie nicht auch seine Eltern mit erledigt? Wie? Na, ehrlich, Frau Kramer. So ein bisschen nachgeholfen, ja? Und dann den Sohn in die Elbe gejagt. Aber Ihr Herz, Frau Kramer? Was sagt Ihr Herz?
Sie mit der ulkigen Brille sind in die Elbe gegangen? Dass ich mir das nicht gedacht habe, kam mir gleich so melancholisch vor, Kleiner. Macht sich einfach in die Elbe, armer Bengel, nein, aber auch.
Ja, ja, weil Sie mir so herzlich und innig taktvoll das Ableben meiner Eltern vermittelten. Ihre Tür war die letzte und Sie ließen mich draußen stehen. Und ich hatte 1000 Tage, 1000 sibirische Nächte auf diese Tür gehofft. Sie haben einen kleinen Mord nebenbei begangen, nicht wahr?
Es gibt eben Figuren, die haben egal Pech. Sie waren einer von denen. Sibirien, Ohlsdorf, Gashahn. Gasmaskenbrille. War wohl ein bisschen happig. Geht mir ans Herz, aber wo kommt man hin, wenn man alle Leute beweinen wollte? Sie sahen gleich so finster aus, Junge. So ein Bengel. Aber das darf uns nicht kratzen, sonst wird uns noch das bisschen Margarine schlecht, das man aufs Brot hat. Macht sich einfach davon ins Wasser. Ja, man erlebt was. Jeden Tag macht sich einer davon.
Ja, ja, leben Sie wohl, Frau Kramer.
Hast du gehört, andere? Nachruf einer alten Frau mit Herz auf einen jungen Mann. Hast du gehört, schweigsamer Antworter? Und du? Du sagst, ich soll leben. Alle Türen links und rechts der Straße sind zu. Alle Laternen sind ausgegangen. Alle.
Da kommt das Mädchen, das sich aus der Elbe gezogen hat, das dich gewärmt hat. Sie geht nicht an deinem Tod vorbei. Sie hat dich überall gesucht.
Nein, sie hat mich nicht gesucht. Kein Mensch hat mich gesucht.
Fisch, Fisch, wo bist du? Kleiner, kalter Fisch.
Ich bin tot.
Oh, du bist tot? Und ich suche dich auf der ganzen Welt.
Warum suchst du mich?
Warum? Weil ich dich liebe, armes Gespenst. Und nun bist du tot? Ich hätte dich so gern geküsst, kalter Fisch.
Ist das Leben die Liebe? Stehen wir nur auf und gehen weiter, weil die Mädchen nach uns rufen? Mädchen?
Ja, Fisch.
Wenn ich nun nicht tot wäre.
Oh, dann würden wir zusammen nach Hause gehen, zu mir. Ja, sei wieder lebendig, kleiner kalter Fisch. Für mich, mit mir. Komm, wir wollen zusammen lebendig sein.
Ja, 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 ich komme mit. Ich will mit dir lebendig sein.
Oh, mein Fisch.
Ich stehe auf. Du bist die Lampe, die für mich brennt. Komm, wir wollen miteinander lebendig sein und ganz, ganz dicht sein.
Ja, ich brenne für dich ganz allein auf der dunklen Straße.
Du brennst, sagst du? Was ist denn das? Es wird ja alles ganz dunkel. Wo bist du denn?
Hörst du? Der Totenwurm klopft. Ich muss weg, Fisch. Ich muss weg, armes, kaltes Gespenst.
Wo willst du denn hin? Bleib hier. Es ist ja auf einmal alles ganz dunkel. Lampe. Kleine Lampe. Leuchte. Wer klopft da? Da klopft doch einer. Tick, tock, tick, tock. Wer hat denn noch so geklopft? Da. Tick, tock, tick, tock. Immer lauter. Immer näher. Tick, tock, tick, tock. Da. Der Riese. Der Riese. Der Einbeinige Riese mit seinen beiden Krücken. Tick, tock,
Er kommt immer näher. Tick, tuck. Er kommt auf mich zu. Tick, tuck. Tick, tuck.
Beckmann.
Hier bin ich.
Du lebst noch, Beckmann? Du hast doch einen Mord begangen, Beckmann. Und du lebst immer noch?
Ich habe keinen Mord begangen.
Doch, Beckmann. Wir werden jeden Tag ermordet. Und jeden Tag begehen wir einen Mord. Wir gehen jeden Tag an einem Mord vorbei. Und du hast mich ermordet, Beckmann. Hast du denn das schon vergessen? Ich war doch 3 Jahre in Sibirien, Beckmann. Und gestern Abend wollte ich nach Hause. Aber mein Platz war besetzt. Du warst da, Beckmann, auf meinem Platz. In meinem Zeug. Bei meiner Frau. Na, ich habe mich dann verzogen. In die Elbe. War ziemlich kalt, Beckmann. Aber man gewöhnt sich bald. Jetzt bin ich erst einen ganzen Tag tot. Und du hast mich ermordet und hast den Mord schon vergessen. Das musst du nicht, Beckmann. Morde darf man nicht vergessen. Das tun die Schlechten. Du vergisst mich doch nicht, Beckmann, nicht wahr? Das musst du mir versprechen, dass du deinen Mord nicht vergisst.
Ich vergesse dich nicht.
Das ist schön von dir, Beckmann. Da kann man doch in Ruhe tot sein, wenn wenigstens einer an mich denkt. Wenigstens mein Mörder. Hin und wieder nur. Nachts manchmal, Beckmann, wenn du nicht schlafen kannst. Da kann man doch wenigstens in aller Ruhe tot sein.
Tick, tock, tick, tock. Wo bin ich? Habe ich geträumt? Bin ich denn nicht tot? Bin ich denn auch immer nicht tot? War das am Ende der Tod? Tick, tock, tick, tock. Durch das ganze Leben. Tick, tock. Durch den ganzen Tod hindurch. Und er geht durch das Leben seines Mörders. Und der Mörder bin ich. Ich? Der Gemordete, ich, den sie gemordet haben. Ich bin der Mörder? Wer schützt uns davor, dass wir nicht Mörder werden? Wir werden jeden Tag ermordet und jeden Tag begehen wir einen Mord. Wir gehen jeden Tag an einem Mord vorbei. Und der Mörder Beckmann hält das nicht mehr aus, gemordet zu werden und Mörder zu sein. Und er schreit der Welt ins Gesicht: Ich sterbe. Und dann liegt er irgendwo auf der Straße, der Mann, der nach Deutschland kam, und stirbt. Früher lagen Zigarettenstummel, Apfelsinenschalen und Papier auf der Straße. Heute sind es mal Menschen. Das sagt weiter nichts. Ein Mann kam nach Hause. Verhungert, erfroren, liegen geblieben. Im 20. Jahrhundert, im 5. Jahrzehnt. Auf der Straße, in Deutschland. Und die Menschen gehen an dem Tod vorbei, achtlos, amüsiert, resigniert, blasiert, angeekelt und gleichgültig. Gleichgültig. So gleichgültig. Und der Tote fühlt tief in seinen Traum hinein, dass sein Tod gleich war wie sein Leben. Sinnlos, unbedeutend, grau. Einer von denen. Ja, so ist das. Und du sagst, ich soll leben. Wozu? Für wen? Für was? Habe ich kein Recht auf meinen Tod? Habe ich kein Recht auf meinen Selbstmord? Soll ich leben? Soll ich sterben? Wohin soll ich denn? Wovon soll ich denn leben? Mit wem? Für was soll ich sterben? Wohin sollen wir denn auf dieser Welt? Wo bist du, anderer?
du bist doch sonst immer da. Wo bist du jetzt, Ja-Sager? Jetzt antworte mir! Jetzt brauche ich dich, Antworter! Wo bist du denn? Du bist ja plötzlich nicht mehr da! Wo bist du denn, mir den Tod nicht gönnte? Wo ist der Tod? Wo? Wo ist denn der alte Mann, der sich Gott nennt? Wo seid ihr denn alle? Warum redet ihr denn nicht? Gebt doch Antwort! Warum schweigt ihr denn? Warum gibt denn keiner eine Antwort? Gibt keiner Antwort? Gibt denn keiner?
Draußen vor der Tür. Von Wolfgang Borchert in der Urfassung. Mit Hans West als Beckmann, Margarete Militzer, Herbert Steinmetz, Wolf Bennekendorf, Else Thehl, Wildrot Vika Krautz, Horst Klausnitzer, Kurt Meister, Maria Jahnke, Willi Schweißgut, Karl Foscherau, Josef Dahmen, Gustl Busch und Heinz Ladiges. Vorspruch Ernst Schnabel. Regieassistenz Willi Lamster, Regie Ludwig Krämer. Eine Produktion des NWDR aus dem Jahre 1947.